Ja, kann ich eigentlich einpacken und ja, gut, schön. Das war's noch. Aber, jetzt sind wir extra vorbereitet. Das ganze Wochenende beschäftige ich mich schon mit Gebet. Ich war jetzt auf der Bibelschule und da ging es auch ums Thema Gebet. Also, das muss anscheinend auf der Agenda vom Herrn sein. Und das finde ich echt ganz gut. Wenn du hier reinkommst und denkst, oh, okay, ist ja alles vorbereitet. Das ist wie wenn du an einen gedeckten Tisch kommst und alles ist schön vorbereitet. Und das haben wir hier auch noch mit dem Abendmahl. Perfekt, perfekt. Gut. Ich möchte zum Anfang noch schön beten. Vater, ich danke dir, Herr, dass wir hier so eine tolle Gemeinde sind, Herr. Danke, Herr, dass wir in dir und zu dir hinwachsen dürfen, Herr, dass wir auf dem Weg sind, dass jeder Einzelne von uns auf dem Weg ist, dir entgegen, Herr. Und Jesus, ich danke dir, Herr, dass das Interessante an dem Ganzen ist, dass wir auf dem Weg dir entgegen, du mit uns gehst und dass du immer bei uns bist. Und Herr, wir geben dir die Ehre darüber. Und Herr, ich bitte einfach, dass du ja, mein Mund löscht, die Zunge löscht und dass du deine Worte in meinen Mund legst. Weniger von mir, mehr von dir, Herr. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist. Du bist hier mitten unter uns. Du hast Wohnung genommen in jedem Einzelnen von uns, Herr. Und danke, Heiliger Geist, dass es dir ein Anliegen ist, Jesus groß zu machen in unserer Mitte. Dir alle Ehre, Jesus. Amen. Wenn wir uns jetzt trotzdem die Frage stellen, was ist eigentlich Gebet, da fällt uns je nach Hintergrund, woher wir kommen, und Erfahrung und Prägung, verschiedenes ein zum Thema Gebet. Ja, das ist ja klar, die Katholiken beten vielleicht ein bisschen anders wie die Neuapostel und so. Ja. Kann man sich gut vorstellen, ja. Dass jeder da bestimmte Prägungen und Erfahrungen hat. Es gibt Gebetsformeln und Formen, die sich über die Jahrhunderte festgesetzt haben und mit dem eigentlichen Sinn vom Gebet fast gar nichts mehr gemeint haben, oder? Je nach Bedarf, ob für den Morgen oder zum Essen oder vor dem Schlafengehen, hat sich doch so manches festgefahren und der wesentliche Charakter vom Gebet ist eigentlich verloren gegangen, oder? Und da stelle ich mir einfach die Frage, was ist eigentlich Gebet? Wozu bete ich? Und heute Morgen haben wir tolle Beispiele gehabt. Ja, was ist mein Ziel? Das heißt, was will ich erreichen mit meinem Gebet? Und hierbei spielt ein Faktor eine ganz wesentliche Rolle in dem Ganzen. Und das ist unsere Beziehung zu Gott, dem Vater. Und jeder weiß das am Beispiel von so einem Kleinkind, oder? Wenn das anfängt zu reden, wir haben uns heute Morgen darüber unterhalten, wie das war, damals als Semira und der Luca, als sie angefangen haben zu reden, so, was haben die eigentlich zuerst gesagt? Mama oder Papa? Oder? Und ich habe mich daran erinnert, wie die Semira in ihrem Bettle war, in ihrem Zimmer und da vor sich hin brabbelt hat. Bla 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 bla. Und mir dachte, oh, was ist da los? Gell? Plötzlich fing die an zu brabbeln und zu plappern. Und interessant war, es war weder Mama noch Papa, sondern es war Mapa. So, Kind fängt an zu reden und so ist es eigentlich im Gebetsleben auch. Mir, der Vater sehnt sich danach, dass diese Worte von uns kommen. Dass dieses Gegenüber sich bemerkbar macht. Der himmlische Vater, er möchte uns als sprechendes Gegenüber, weil er selber spricht auch. Und er spricht sehr viel. Und das, was man hier sieht, ist eigentlich das, was entstanden ist durch sein Wort, durch das, was er gesprochen hat. Und also die Beziehung zu Gott ist hier ein wesentliches Merkmal und das entsteht, das wächst und wächst mit der Zeit. Und da dürfen wir uns eigentlich, ja, da dürfen wir uns gern auf den Weg machen und da mit dem Herrn mehr ins Gespräch kommen. Es gibt Definitionen fürs Gebet, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, das ist das aus dem Hebräischen, Tepila, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Die Theologen unter uns, die wissen das vielleicht besser oder die das Hebraikum haben. Tepila, das heißt Gebet, Anrufung Gottes. ist an der Absender gerichtet. So. Und dann gibt es Atal und sich erbitten lassen, dass der Empfänger ist Gott. Im Griechischen, da gibt es die Worte Diesis, Bitte, oder Prosoika, keine Ahnung, ob das so stimmt, Prosoika. Das klingt wie Urlaub. Gebet. Proskinein, anbeten. Ja, das ist ja, Proskinein ist ja fast sich unterwerfen, sich ihm aushändigen. Das ist nichts anderes, was wir heute Morgen gemacht haben, als wir den Herrn anbetet haben und gesungen haben. Und da in der Anbetung, da gebe mir uns, da öffne mir unser Herz und wir geben uns ihm hin. Und wir wollen ganz dicht bei ihm sein. Also das Gebet ist nicht erst Erfindung der Neuzeit, um die Gemeinde bei Laune zu halten oder um eine Art Beschäftigungstherapie für müde gewordene Christen zu gestalten. Es ist vielmehr ein Gebet, das notwendig ist, um mit Gott in Verbindung zu treten. In 2. Chroniker 7, Vers 14 sagt das Wort, dass der Herr im Gebet gesucht werden will. Und es gibt auch verschiedene andere Stellen, 2. Chroniker 7, 14. Und wir sehen das immer wieder im Alten Testament auch, wie die Leute sich immer Gott zugewandt haben, um Hilfe bei ihm zu suchen. 2. Chroniker 7, 14. Die Söhne Manasses, Ariel, den seine aramäische Nebenfrau geboren hatte, sie gewahrten, ja. Und der Vater, jetzt habe ich doch die falsche Stelle aufgeschrieben. Dann nehmen wir doch lieber 2. Chroniker 20. Und also es war so, Manasse, da war bei Israel hatte das Problem, dass die Ammoniter sie angegriffen haben. Und sie hatten echt Furcht, weil es war eine riesige Armee. Und der Josaphat hat dann ein Anliegen an die Bevölkerung weitergegeben. Da heißt es zuerst mal, Josaphat richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er rief ein Fasten aus im ganzen Land, also in Juda. Und er hat gesagt, Herr Gott, unsere Väter, bist du es nicht, der da Gott im Himmel ist? Und bist du nicht du Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann gegen dich bestehen. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig? Und an einer anderen Stelle heißt es, und ganz Juda stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Also sie waren alle unterwegs und zum Gebet. Sie haben sich aufgemacht, den Herrn zu suchen und wollten ihm begegnen und ihm ihr Anliegen bringen. Wir kommen nachher noch auf eine andere Stelle, wo es auch im Neuen Testament so Situationen gab, als Petrus zum Beispiel ins Gefängnis gesteckt worden ist. Das hat man, glaube ich, schon mal. Dann ging ein anhaltendes Gebet von der Gemeinde aus. Anhaltend, sie waren eins und hatten anhaltend gebetet. Sie hatten sich in dieser Sache eins gemacht und haben darum gebetet. Also wir müssen uns mal vorstellen, was wir eigentlich für eine Power hätten als Gemeinde, wenn uns das eigentlich bewusst ist, was wir da damit erreichen und bezwecken könntet, wenn wir uns eins sind und uns einig sind in dem Gebet und um was bittet. Und wir haben einige Zeugnisse auch in der Vergangenheit schon gehört, wie Gebet erhört worden ist, wie Situationen sich verändert haben zum Guten. Ja? Und das wollen wir doch. Das wollen wir doch. Und da ist es wichtig, dass wir diese Voraussetzungen für ein erhörliches Gebet auch wahrnehmen, nämlich dass sie eins waren. Sie waren eins. Sie wussten, sie haben manchmal ist so, dann betet einer und sagt, ja, himmlischer Vater, wenn dein Wille geschehe in dieser Situation und das klingt so fromm und so, oh ja, ich bin so, ich stelle mich unter den, aber der Herr möchte, dass wir mit ihm ganz normal schwätzen und ihm sagen, was unser Anliegen ist. Er möchte uns ja in dem helfen, was mir eigentlich erwartet. Gell? Und Petrus war in dieser Situation, er war im Gefängnis und die Gemeinde kam zusammen und da haben sie jetzt angefangen, für die Weltmission zu beten oder für, was weiß ich, dass der Karl-Heinz nächste Woche eine gute Woche hat im Geschäft, sondern da war die Situation, Petrus ist im Gefängnis und er braucht Hilfe. Ja, und sie haben sich eins gemacht und haben, Jesus sagte es an einer Stelle, wenn ihr übereinkommt, euch eins werdet in diesem Punkt und sagt, wenn die Situation sich verändern soll, machen wir uns eins in dem und mir bittet genau um diese Sache. Und wenn die Gemeinde eins ist, dann kommt es da oben an. Und das ist ja dahinter bei der Technik ist das, da gibt es glaube ich so Verstärker oder irgendwas, wo man dann lauter machen kann und leiser, gell, und so. Und dann und das ist wie ein Kompressor, wie ein Verstärker, wie so ein, da kommt noch so eine Kraft von der Gemeinde aus direkt ans Ohr Gottes. So, boah, da unten ist ein Anliegen und der Herr hört und sieht, boah, guck mal, da ist eine Situation. Okay, da müssen wir eingreifen. Gell? Und, so. Und der Hammer ist, da kam ein Engel in dieses Gefängnis rein, stößt den Petrus an die Seite und Petrus wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Gell? Der dachte, er träumt oder so. Ne? Der Engel kam da rein, die Ketten fielen von seinen Händen ab. Die Tore öffnete sich, draußen, der war schwer bewacht, da waren bewaffnete Soldaten, die haben dieses Gefängnis bewacht, dass da keiner ausbüchst. Und dieser Engel geht mit Petrus durch, raus in den Gang, raus aus dem Gebäude, zum Stadttor raus. Und erst als er draußen war, vorm Stadttor, da ist wahrscheinlich ein bisschen frischer gewesen da in der Nacht, hat er plötzlich gemerkt, ups, wo bin ich eigentlich jetzt? Gell? Der hat es irgendwie gar nicht geschnallt, dass da was passiert ist. Gell? Und dann ist er heimgegangen da und hat an die Tür geklopft und gesagt, hallo, ich bin's der Petrus. Und die waren immer noch voll vertieft im Gebet. Und vielen Dank an der Stelle für unsere Gebetsteams da, die immer in Aktion sind. Gell? Und da können wir echt auch dankbar sei, auch für jeden einzelnen Beter, der immer und genau weiß, das ist dran, das braucht die Gemeinde oder das braucht eine Einzelperson mit der Schulter, mit dem, das ist toll, das ist toll. Das ist doch einfach schön, zum Erleben, wie der Herr eingreift in so eine Situation. Um die Autorität vom Gebet nochmal aus dem Alten Testament darzustellen, habe ich da eine Story vom Elia und die Baalspriester im 1. Könige 18. Die Geschichte kennt jeder. Die habt ihr bestimmt schon 100.000 Mal gelesen. Die Baalspriester und Elia, die hatten eine Gegenüberstellung. Und beide hatten Altäre aufgebaut. Ja. Und die Baalspriester, die haben angefangen, ihren Gott anzurufen und haben sich geritzt und haben geschrien. Und der Elia, der hat sich eigentlich lustig gemacht über die. Und hat ihnen gesagt, hey, vielleicht ist er gerade auf dem Klo oder was. Oder ist er auf Reis oder keine Ahnung. Er hat sich da echt einen Joke draus gemacht, weil er kannte seinen Gott. Er wusste, mit wem er es zu tun hat. Und wisst ihr, der Hammer ist ja, er hat diesen Altar aufstellen lassen, hat einen Graben drumherum bauen lassen, hat dann den Leuten gesagt, hey, schüttet Wasser über das Opfer. Wer schüttet Wasser über ein Holzfeuer, das er anzünden will, damit er nachher seinen Grill gut da brutzeln kann? Ja? Also die Leute, die mit dem Griller spezialisiert sind, die wissen das ganz genau. Gell? So Holz, das muss trocken sein. Gell? Da muss, dass das Feuer brennt, da kannst du doch nicht Wasser drüber schütten. Und er aber sagt denen, Jungs, kommt, schüttet mal. Der muss ja einen Heidespaß gehabt haben in der Situation. Also mit dem habe ich es gerade, mit dem Heidespaß. Jesus hat einen Heidespaß geht. Und ja, wenn man denkt, dass Jesus mit seinen Jüngern durch ihr Ehrenfeld gegangen ist am Sabbat, am heiligen Sabbat. Oh, und die Jünger haben da Ehre gekauft und dann haben die, also, hey Meister, siehst du eigentlich nicht, was die denn, was die am Sabbat gar nicht tot dürfen? Und Jesus sagt zu ihnen, hey, wisst ihr eigentlich jetzt, was David da hat, als er damals Hunger gehabt hat und die Schaubrote gegessen hat, die eigentlich nur für die Priester waren. Gell? So. Also Jesus muss jemand gewesen sein, der total entspannt durchs Leben gegangen ist. Und genau der gleiche Spirit war in Elia wirksam, als er denen gesagt hat, ey, jetzt schüttet mal Wasser drüber. Gell? Und als er angefangen hat zu beten, dann fiel Feuer vom Himmel, verzehrte das Opfer mitsamt dem Altar und hat das Wasser sogar noch aufgelegt, also Spätzle mit Soße. Zack, alles mit, gell? Weg war das Ding. Und da ist einfach Kraft hinter diesem Gebet. Und an diesem Punkt möchte ich sagen, genau dieselbe Kraft, die in Elia wirksam war, die in Jesus wirksam war und die in der Apostel wirksam war, die ist auch heute in euch wirksam, in jedem Einzelnen. Wenn du offen bist für das Wirken des Heiligen Geistes und du darauf ausgerichtet bist, auf das, was die Schrift sagt, und wenn Jesus sagt, hey, derjenige, der an mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen, dann meint er das auch ernst. Das ist echt so. Da geht Kraft von dir aus. Wir untereinander, wir merken das vielleicht gar nicht mehr so, Fünkle mit einem anderen Fünkle zusammen, die ein Feuer bildet, da denkt das eine Fünkle gar nicht mehr, oh, ich bin bloß so ein kleines Fünkle. Ja, so. Da ist ein riesen Feuer. Und wenn das Gebetsleben in die Richtung geht, dass wir uns eins sind, dann können wir Dinge in dieser unserer Gesellschaft, die uns ganz schön aufstoßen, verändern. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, aber ich lasse das. Ihr habt Autorität, Mächtige abzusetzen oder einzusetzen. Weil der Geist des Herrn auf euch ruht. Weil der Geist des Herrn in euch Wohnung genommen hat. Und das mit der Autorität, das ist natürlich so eine Sache, da können wir noch lernen. Wenn Jesus den Geist Gottes gebraucht hat und dann auch die Zurüstung und dann nachher in der Kraft des Heiligen Geistes wirksam war, wie viel mehr mir? Wir brauchen das auch. Und Jesus bietet uns an, dass wir die Kraft des Höchsten empfangen dürfen durch die Geistestaufe. Und jeder, der die Geistestaufe noch nicht empfangen hat und sie noch nie erlebt hat, der ist herzlich eingeladen, das zu erleben. Und das erlebst du nicht, weil da vorne so ein Gesalbter predigt oder da hinten irgend so ein Toller ist, der das jetzt austeilt, sondern das ist deine persönliche Beziehung zum Herrn. Und wenn du Sehnsucht hast nach mehr von Gott, dann hast du die Chance, wenn du Dinge liest im Johannesevangelium, wo Jesus sagt, dann frag ihn. Frag ihn, was das ist. Viele sagen, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Heute Morgen haben wir es davon gehabt. Angst, Furcht vor dem, was da eventuell auf ihn zukommen könnte. Aber ihr seid herzlich dazu eingeladen, das erleben zu dürfen. Ja. Was ist Gebet? Also, es gibt ja verschiedene Arten von Gebeten. Einmal die Fürbitte, Anbetung, Dankgebet, Bitte. Nun, um die Frage in einer kurzen Abhandlung wenigen Worte zu antworten, Fürbitte. Fangen wir mal damit an. Im 1. Mose 18, Vers 22 bis 33, da schildert uns die Bibel von der Situation von Sodom und Gomorra. Und Abraham ging ins Gespräch mit dem Herrn. Und wir wollen das mal aufschlagen. 1. Mose 18, Vers 22 bis 33. Okay, diesmal habe ich die richtige Stelle. Ist geschickt, wenn man eine elektronische Bibel hat, gell, in seinem Handy nach. Geschwind, Tipp. Aber das ist halt einfach ein Schiss, da Bibel zum Blättern. Also, ich lese mal den Part, den ganzen. Also 1. Mose 18, 22 bis 33 ist ein bisschen längeres Stück, aber ich möchte es einfach jetzt machen. Und dann, da heißt es, Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen und Abraham trat hinzu und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben wegen der 50 Gerechten, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten. Sodass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Und Abraham antwortete und sagte, sieh doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten nur 5. Willst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Da sprach er, ich will sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Und er fuhr fort, weiter zu ihm zu reden und sagte, vielleicht werden dort 40 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun wegen der 40. Und er sagte, der Herr möge doch nicht zürnen, dass ich noch einmal rede. Vielleicht werden dort 30 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Da sagte er, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden. Vielleicht werden dort 20 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten wegen der 20. Da sagte er, der Herr möge doch nicht zürnen. Ich will nur noch dieses Mal reden. Vielleicht werden dort 10 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten wegen der 10. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte, und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Also was fällt uns eigentlich da auf bei dem Gespräch zwischen Abraham und Gott? Er ist sehr persönlich, gell? Oder? Es ist wie auf einem orientalischen Basar, da wird gefeilscht, gell? Da 50, 40, 45, 30, 20, 10. Und er ist, also ja, ich stelle mir da halt richtig so einen orientalischen Basar vor, gell? So. Das ist. Abraham ist nicht zornig über den Sünder gegenüber. Also Abraham ist überhaupt nicht zornig des Sünder gegenüber. Ja, er macht sich da kein, oh, guck mal, was der jetzt wieder gemacht hat, ja, dem haust jetzt eine rein. Das hat er nicht gemacht, sondern er hat Fürbitte da für diejenigen, die da und nicht unter dieses Gericht fallen. Ja. Er handelt uneigennützig, ist tätig als Mittler zwischen Gott und dem vom Untergang bedrohten Menschen. Ein Bild auf Jesus. Der Fürbitter steht als priestlicher Bäder ein für seinen Nächsten. Und da die Zeit schon ziemlich fortgeschritten ist, das habe ich gar nicht gemerkt, Zeit ist echt sonderbar. Mal dient sie sich, dann zieht sie sich wieder zusammen. Mir will ich an der Stelle, ich hätte eigentlich noch mehr Themen gehabt zu dem Punkt, als zum Gebet, aber mir wolle bei dem Thema Fürbitte bleiben. Und dann auch, wir haben ja einige Anliegen und dass wir als Fürbitter ins Gebet gehen. Ob das jetzt der Simon ist, ich weiß nicht, Daniel, wolltest du zu ihm noch was sagen? Thomas macht es. Dass wir Gebetsanliegen zusammensuchen und dann macht euch eins und betet da dafür. Gell? Und ich glaube einfach, dass der Herr Gebet gern hört und ihm gefällt es auch, dass wenn wir zusammenkommen und mit ihm kommunizieren und uns an ihn wendet mit unseren Anliegen. Gell? Da braucht es nicht viele Worte von mir. Ihr seid ja alle Spezialisten schon in dem Punkt. Und dann lassen wir uns einfach an dem Punkt anhalten und ins Gebet gehen. Ja. Ja. Thomas?
Ja, ja, Anne-Rose und ich haben ja so Kontakt oder haltet Kontakt zum Simon, der im Ausland ist, und wir unterstützen ihn ja als Gemeinde, und er hat so das Anliegen, oder das höre ich immer aus den Texten, die er schreibt, heraus, dass vor allem Gesundheit in so einem afrikanischen Land, wo gewisse Dinge dann schwieriger sind, dass man dafür betet, das ist das eine, für Gesundheit, auch vom Team, und er hat, es läuft jetzt sowas an, dass er noch Stämme versuche zu erreichen, die noch nicht erreicht sind. Und dass man dafür betet, dass er da offene Türen findet, dass er das Wort verkündigen könnt bei ihm. Und er baut ein Haus und so weiter. Also ist spannend, wenn ihr da ein bisschen mehr wissen wollt, geht einfach auf Anne Rose oder auf mich zu. Er schickt dann immer so einen Rundbrief, einfach, dass man dafür betet.
Alles klar. Wir werden es jetzt folgendermaßen machen. Ich werde jetzt das Abendmahl einleiten und dann dürft ihr nach vorne kommen und das Mahl einnehmen, und dann möchte man dann in die Fürbittezeit gehen, parallel zum Abendmahl. Also jeder, der dann das Mahl eingenommen hat, kann dann direkt mit ein paar Leute kleine Gruppen bilden, zusammenstehen und dann in die Fürbittezeit hineingehen, dass wir das einfach parallel zum Abendmahl laufen lassen. Wir haben es gehört vom Thomas, wir können für das Simon beten, auch natürlich für Anne Rose, auch für Gesundheit in der Zeit, in der Reha, der Frank ist auch krank, dass wir auch für ihn beten, für Gesundheit und einfach alle, wo wir wissen, dass sie angeschlagen sind, und dann nehmt einfach die Gebetsanliegen mit rein, die ihr auf dem Herzen habt, auch die ihr vielleicht in euren Grüppchen dann auch habt, in die ihr euch dann zusammenstellt. Genau, und da möchte man das parallel heute Morgen gestalten. Und bei dem Wort Heidenspaß, lieber Giovanni, also man darf nicht nur Spaß haben, wenn man Heide ist, sondern wir Christen dürfen Spaß haben, wir dürfen Freude haben. Wir haben es vorher gesagt, die Freude am Herrn sei eure Kraft und eure Stärke, sagt die Schrift. Und uns Christen darf man ansehen, dass wir freudig sind, dass wir erlöst sind, dass wir Spaß haben. Und das darf man im Lobpreis uns anmerken und genauso auch im Abendmahl. Ich möchte da nicht einen riesen Fass aufmachen, ich habe das letztes Mal auch schon gesagt. Beim Abendmahl muss sich die Stimmung nicht verändern, sondern wir dürfen das Mahl freudig einnehmen, weil wir feiern, dass Jesus den Tod und die Sünde besiegt hat. Er ist auferstanden, er hat den Sieg errungen. Und das feiern wir im Mahl, dass Sünde und Tod besiegt sind. Und ich möchte lesen aus Lukas die Einsetzungsworte. Als es dann soweit war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch und er sagte: Ich habe mich so sehr danach gesehnt, dieses Mahl mit euch zu genießen, bevor ich leiden werde. Dann nahm er einen Kelch und sprach das Dankgebet und er sagte: Nehmt ihn und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, werde ich vom Saft der Reben nichts mehr trinken. Dann nahm Jesus ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Nehmt und esst und tut dies zur Erinnerung an mich. Das möchten wir jetzt tun. Wir möchten das Brot essen, wir möchten den Wein trinken und wir möchten es tun als Erinnerung an Jesus, an unseren Freund, der nichts zurückgehalten hat, der alles für uns gegeben hat. Und wir möchten uns erinnern, dass er dieses Opfer gebracht hat und dass wir durch ihn Freiheit und Rettung haben. Ursula, kommst du? Du teilst mit aus, darfst du das aussuchen, ob du Brot oder Wein nehmen möchtest. Genau, also Traubensaft haben wir, genau. Und dann kommt nach vorne, nehmt das Mahl ein und dann geht einfach so in kleinen Gruppen zusammen, so wie ihr es möchtet, da wo ihr dann am Platz seid, und dann möchten wir in die Fürbittezeit gehen. Jesus, ich danke dir für das Brot, ich danke dir für den Wein, ich danke dir für dein Leib und für dein Blut. Danke, dass du alles gegeben hast. Und danke, dass wir Erlösung haben durch dich und durch dein ewig gültiges Opfer. Danke dafür. Amen.